philosophie dans le boudoir. Das ist französische Ausgabe, das ist die deutsche Ausgabe. Leider habe ich ja meine Notizen gemacht in der französischen Ausgabe, dann schalte ich mich um auf die deutsche. Und es handelt sich um diesen berühmten Text eigentlich, Franzosen noch eine Anstrengung, wenn sie Wahlrepublikaner sein wollen. Und es ist ein interessanter Text, es ist ein brillanter Text, brillanter philosophischer Text. Und zweitens, es ist ein interessanter literarischer Text, in dem Sinne, dass wenn man diesen Text liest, dann merkt man, also genau liest, dann merkt man schon, wie das Schreiben von de Sade funktioniert und auch welche Schwierigkeiten dem Leser dieses Schreiben bereitet. Ich möchte von Anfang an sagen, wie ich das meine, nämlich, es ist ein philosophischer Traktat und de Sade beginnt damit, dass er in seiner Sprache ausgedrückt, Prinzipien darlegt und Systeme entwickelt und Ansichten verkündet und begründete Begründungen liefert, die absolut im Sinne der Zeit sind. Also wenn man den ersten Teil des Textes nimmt, dann ist es eine sehr kluge Darstellung, eine sehr kluge, sehr präzise Zusammenfassung der Grundideen der Aufklärung. Es gibt nur zwei, drei Punkte, auf die ich ja hinweisen werde. Ansonsten ist es wirklich sozusagen eine Summe dessen, was in dieser Zeit allgemein gedacht wurde. Und dann entwickelt es das weiter und weiter und weiter. Und irgendwann kommt es einen Knick. Und zwar, der ganze Diskurs läuft einfach in den gleichen Bahnen wie früher und in der gleichen Stimme und im gleichen System, mit der gleichen Rhetorik. Also der Text ändert sich nicht, aber die Ansichten, die Prinzipien, die das hat verkündet, werden mit der Zeit unplausibler und unplausibler für den Leser. Für den damaligen Leser und für den heutigen Leser. Also dieser Diskurs beginnt sich so zu entwickeln, dass er mehr und mehr wegführt von dem, was man allgemein akzeptiert. Und das ist im Grunde das Prinzip des Schreibens. Und das ist eine sehr interessante Schreibweise. Ja, dass man seinen Übergang schafft, von Plausiblem zum Unplausiblem, ein Übergang, der nicht markiert ist. Der ist weder durch die Tonfall markiert, noch durch die Argumentation, wie auch immer. Sondern man plaudert und plaudert weiter und der Abstand zwischen dem Autor und dem Leser wächst ständig. Und zwar nach einer Weile, und das ist so sehr, sehr gut berechnet von de Sade, nach einer gewissen Masse des Textes, bei der eine gewisse, sagen wir, Komplizenschaft zwischen dem Leser und dem Autor sich schon etabliert hat. Also er beginnt damit, dass sozusagen er alles das sagt, was eine gewisse gemeinsame Bodenschaft, Komplizenschaft, und innere Einheit. Der Leser ist bereit, innerlich schon bereit, seine Ansichten zu teilen. Es ist ein rein psychologisches Spiel mit dem Leser und seiner Psychologie. Und dann irgendwann, wenn der Autor schon diesen Eindruck hat zumindest, dass er den Leser hat, dort wo er ihn haben wollte, dann beginnt er mit seinen Zumutungen in der Erwartung, dass der Leser sie zunächst einmal schluckt, per Inertia, und aber dann weiter und weiter. Ja, das ist eine sehr interessante literarische Strategie und auch sehr lehrreiche. Wobei man eigentlich nicht genau sagen kann, was eigentlich literarisch interessant zu sein scheint. Also alles scheint für das literarisch interessant zu sein. Er probt eigentlich in diesem Text, wie in allen anderen, dieses Spiel des Einverständnisses und Nicht-Einverständnisses. Also das ist eben dieses Spiel, von dem ich ja früher gesprochen habe, das ist das erotische Spiel auch wiederum par excellence. Er macht sozusagen Katz und Maus mit, er spielt Katz und Maus mit dem Leser und zwingt ihn zu einer, oder verführt ihn in eine vertrauliche Stimmung, und dann plötzlich bricht es und es entsteht so ein Frisson. Und zwar, er beginnt damit, dass er sich völlig mit der Aufklärung identifiziert und mit der Idee der Revolution. Und zwar ist es die weitere, ich habe schon gesagt, dass er während der Revolution so Aufrufe an das Publikum, an das Volk verfasst hat. Und irgendwann und versucht hat, auch diese Flugblätter zu verteilen und hat sozusagen sich mit der Revolution in diesem Sinne ironisch sicherlich mit einer gewissen inneren Distanz identifiziert. Und dieser Text ist die Reaktion auf die Versuche von Robespierre, den er direkt beschimpfte in diesem Traktat, und Jakobiner insgesamt eine Art zivile Religion einzuführen in Frankreich, um sozusagen diese revolutionäre Hysterie und Chaos einzudämmen. Wobei Robespierre darüber nachgedacht hat, ob man nicht ein Kult des Theismus, was auch Religion der französischen Aufklärung war, ob dieser Kult nicht wieder eingeführt werden sollte oder eingeführt werden sollte als offizielle Religion der Republik. Und vom Theismus ist allgemein zu verstehen sozusagen einen Glauben an Gott ohne großes sozusagen Einzelheiten, ja, oder sich in Einzelheiten sozusagen zu vertiefen. Das heißt, die Aufklärer haben gesagt, und das war sozusagen nicht wahr, auch die Grundposition von Voltaire, dass man, damit man wirklich die Gesellschaft aufbauen kann, muss man eine Religion haben in dem Sinne, dass also im Sinne Prinzipien, die Menschen verbinden. Und ein vollständiger Atheismus ist ja in diesem Sinne schädlich. Und was ihm vorschwebte, das war so eine vage Vorstellung von Gott als einem höheren Wesen, dem höchsten Wesen, das sozusagen Gesetze erlässt und eine allgemeine Appellationsinstanz ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite handelt es sich um einen Gott, der sozusagen von allen Spezifikationen einer konkreten Religion befreit wäre. Also kein christlicher Gott, kein buddhistischer Gott, kein muslimischer Gott, sondern einfach ein Gott der Philosophen. Ein Gott der Philosophen, ein Gott der Moral. Und so etwas wollte Robespierre tatsächlich einführen. Und von Anfang an sagt, und er spielt ständig sozusagen mit dieser Figur, das heißt, dass der Satz sagt, ja gut, früher war die Moral stand auf der Grundlage der Religion und jetzt die Religion steht auf der Grundlage der Moral. Das ist ja übrigens eine Kritik, die de Sade unmittelbar und sofort bringt in die Nähe der religiösen Romantik des 19. Jahrhunderts und alle möglichen religiösen Renaissancen des 19. und des 20. Jahrhunderts. Denn zu sagen, wie Voltaire und Robespierre und andere gesagt haben, dass Gott etwas ist, was nützlich ist, ein Begriff, eine Vorstellung, die für das gesellschaftliche Leben nützlich ist, ist im Grunde ein Sakrileg. Ja, in der Perspektive der traditionellen Religion. Man kann sozusagen Gott nicht utilitarisieren. Man darf nicht sagen, wir brauchen einen Gott, um eine gewisse moralische Ordnung aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren. Wobei das im Grunde alle politischen Parteien, inklusive CDU und so weiter, genauso eigentlich argumentieren. Sie sagen, Gott ist was Nützliches und Gutes für die Gesellschaft, weil die Gesellschaft, wenn sie einen Gott hat, sich besser verhält. Das ist aber im Grunde ein Sakrileg und auch der Grund dafür, dass viele Autoren, bei den Existenzialisten später, das ist ja ganz offensichtlich, dagegen protestiert haben und Gott eigentlich, also die Idee des Gottes sogar interpretiert haben, als Befreiung aus jeder Moral, aus jeder Moralvorstellung. Das ist eine typische Figur von Kierkegaard, von vielen anderen. Gott und Religion beginnen dort, wo die Moral endet. Die Moral endet in dem Sinne, dass alle Regeln enden, alle Kriterien enden, alle Nützlichkeiten und Utilitarismen nicht mehr gelten, sondern man ist mit einem Urgrund des Lebens, mit einem Sein oder mit einem Ruf konfrontiert, man ist konfrontiert mit einer Erfahrung des Sakralen, des Göttlichen, die alle Regeln übersteigt, jede Moral übersteigt und den Menschen treibt zu einem Exzess. Das heißt, wenn der Sade darüber ironisiert, dass man Gott auf der Moral gründen will, dann sagt er im Grunde nichts anderes, was jeder christliche Mystiker immer gesagt hat und auch nach ihm sagen wird. Es bringt ihn nicht so weit von der klassischen mystischen Religionsauffassung. Nämlich das Verbot, sozusagen Gott zu instrumentalisieren. Nun allerdings fährt er weiter in dieser Schrift in Richtung Atheismus zunächst einmal und behauptet, dass wir, also die Franzosen, wir haben jetzt ein neues System der Freiheit und der Gleichheit begründet, also in der Republik, und müssen sozusagen uns befreien vom Christentum. Denn Christentum ist die Grundlage, wie jede Religion, Grundlage des Despotismus und des Royalismus und der alten Ordnung. Vor allem, weil die Figuren der christlichen Religion allesamt sehr unangenehme Figuren sind. Das sind alle Sklaven, das ist der Zustand, findet man später bei Nietzsche oder vielen anderen. Das sind sozusagen Repräsentanten der Sklavenmoral, die sind alle feige, unsauber, unsympathisch und eigentlich lächerlich. Und es ist offensichtlich, dass wenn man eine solche Religion hat, ja, die Christentum, fühlt man sich sozusagen schlecht, ist selbst lächerlich und vor allem, man hat nicht die Tugend. Wobei, Virtue, Tugend, was heißt Tugend, das heißt Virtue? Virtue ist eigentlich nicht Tugend im moralischen, sozusagen durch moralischen Sinne des Wortes, sondern Virtue ist ja verbunden mit Virilität. Das heißt mit maskuliner Energie und mit dem Mut. Ja? Derjenige, der Virtue hat, also der Tugendhafte, ist zunächst einmal ein Krieger. Derjenige, der kämpft und siegt, und zwar auf eine faire Weise. Ja, Virtue ist etwas, was ein wahrer Held hat, nämlich die, sozusagen, der direkt in den Kampf zieht und mit sozusagen in einem fairen Kampf siegt, ja, durch seinen Mut und sein Können. Statt feige zu sein, lächerlich zu sein, sich auszuweichen, Intrige zu organisieren und so weiter. Also auf eine unsaubere und indirekte Weise durch das Leben zu gehen, sozusagen. Der wahre Held, der Virtue hat, ist derjenige, sozusagen direkten Weg durch das Leben geht. Und solche Männer sozusagen braucht die Republik, sagt es auch. Also diese direkte und gute Männer, und die sind in den Ideen des Christentums und des Theismus nicht zu erziehen, sondern wenn schon eine Religion, dann eine neoheidnische. Man muss vielleicht, oder man sollte vielleicht eher alte Tempel wiederherstellen lassen, und Jupiter und Helden der Antike wieder zu verehren, die ja eben diese Virtue haben, diese Energie und diesen Mut und diese Offenheit und auch Schönheit. Und nicht alle diese Juden, die alle furchtbar lächerlich und feige waren und von der Sklavenmoral. Übrigens, es ist ein typischer für die Zeit, aber untypischer für das Land Antisemitismus. Wenn man liest mit den heutigen Augen oder mit den Augen des heutigen Lesers die französische Aufklärung, die ist extrem antisemitisch, die virulent antisemitisch, vor allem Voltaire und Citron, die alle. Aber der Kampf gegen das Jüdische war für sie Kampf gegen das Christliche. Es war sozusagen immer so, diese Melodie sozusagen der französischen Aufklärung war, wir haben sozusagen zu unserem Ideal diese furchtbaren Juden erhoben und beten sie diese Juden an. Und was waren das für Gestalten, das ist furchtbar. Das sind aber nicht Kinder dieser furchtbaren Juden, sondern das sind Kinder sozusagen des Griechenlands und Roms. Wir haben eine gloriose Geschichte, ja, der Krieger, Eroberer und der Menschen mit Virtue. Und die Juden haben eben diese Virtue nicht. Und deswegen sozusagen sind nicht anbetungswürdig. Diese Unterstreichung dessen, dass Gegenstand der christlichen Religion zwei, drei Juden sind, die im Grunde sozusagen normalen Vorstellungen eines europäischen Aristokraten darüber, was der anständigen Menschen nicht entsprechen, das war absolut ein Leitmotiv der Aufklärung. Polemik und Rhetorik. Und das hat benutzt das an zwei Seiten, aber geht nicht weit, es für ihn überhaupt umzubestimmen. Er zitiert das einfach. Und er zitiert auf diesen Seite eigentlich alles, was gegen die Religion, gegen das Christentum überhaupt gesagt wurde. Zunächst einmal alle philosophischen Raisons. Er sagt, das habe ich in einem anderen Kontext auch gestern gesagt, er sagt an einer Stelle, wir brauchen Gott als ein Beweger der Welt, der die Welt in die Bewegung bringt, nicht mehr, weil wir wissen, dass die Bewegung ursprünglich ist und dass die Natur von sich aus bewegt und wir brauchen also keine Konstruktion einer Subjektivität, eines göttlichen sozialen Aktion, die die Welt in die Bewegung bringt. Und dann kommt er mit dem klassischen englischen Sensualismus, also mit Hobbes und Locke und so weiter, und sagt, es kann in unserer Vernunft oder in unserem Verstand nichts geben, was nicht in unseren Sinnen gibt. Also alles, worüber wir denken können, muss zunächst einmal unseren Sinnen gegeben sein. Und da Gott unseren Sinnen nicht gegeben sein kann, das ist unsichtbar, ist es eine Illusion. Also die wahre Philosophie hat diese Illusion entlarvt. Wir können nicht das Unklare durch das Unklarste erklären. Ja, wenn man sagt, das Geheimnis des Lebens ist in Gott, dann versucht man ein Geheimnis durch etwas luften und lösen, was noch geheimnisvoller ist und unklar ist als das Leben selbst. Und das ist so unsaubere Strategie. Stattdessen muss man Klarheit anstreben und diese Klarheit kommt nur dann, wenn man sich daran hält, was tatsächlich den Sinnen und der Sicht gegeben ist. Das ist ein typischer aufklärerischer Position und Aufklärung ist nichts anderes, ja, nicht wahr? Als die Forderung, das zu akzeptieren und anzuerkennen und sich daran zu halten, was zu sehen ist, im Lichte, im realen Lichte gesehen wird. Das ist die Aufklärung, das ist die Ideologie des Lichtes, ja, das sind diese Lumière, ja, das Einzige darf akzeptiert werden, was sich sehen lässt. Was nicht sehen lässt, soll man nicht akzeptieren. Dann darf man nicht glauben. Und Gott kann man eben nicht sehen. Zumindest kann man aber schöne Monumente dem Gott, der alten Götter aufstellen und diese schönen Monumente kann man zumindest sehen, das wäre, ist der neue Heimtum vielleicht nicht so schlecht. Das sind zunächst einmal, sagen wir, epistemologische Argumente, die das Sat einführt und dann kommt ein interessante moralische Argumente. Nämlich er sagt, was wir brauchen, eben das sind diese tugendhaften Menschen in unserer Republik und es wäre sehr gefährlich, die Moral durch das Christentum und jegliche Religion zu diskreditieren, indem man moralische Überlegungen mit religiösen verbindet. Denn tut man das, kann es dazu führen, dass die Menschen einfach enttäuscht werden und nicht mehr glauben. Nicht mehr glauben und dann werden sozusagen moralische Gebote gleichzeitig kompromittiert. Und so soll man diese Verbindung vermeiden, weil letztendlich kann man die Religion nicht verteidigen. Also man muss davon ausgehen, dass die Religion zerbricht und dann wird die Moral auch in Mitleidenschaft gezogen. Vermeiden kann man es so, dass man Religion von der Moral trennt, Religion vergisst, aber bei der Moral bleibt. Und da kommt die ganze Rhetorik der Aufklärung, dass die guterzogene und tugendhafte und normale sozusagen Menschen besser sind als die Sklaven der Moral oder Sklaven des Gutes oder Sklaven des Despotismus. Man muss frei sein, man muss allen anderen egal, allen anderen gleichgestellt sein, dann ist man auch moralisch. Also wenn man das alles liest, dann kann jeder Aufklärer das unterschreiben und auch jeder Bürger sozusagen eines modernen Staates nach der Aufklärung. Dann fragt sich aber der Saat, und das ist die entscheidende Stelle, an dieser Stelle kippt später der ganze Diskurs und geht in eine andere Richtung, also bekommt sein Kind. Aber auch wiederum zunächst einmal eine Stelle, die wir alle akzeptieren würden, vor allem die Leser damaliger Zeit, nämlich als der Saat sagt, ja, aber woher kommt dann dieses Gesetz? Ja, wenn nicht vom Gott. Und dann gibt die Antwort, eine rousseauistische Antwort. Er sagt, unsere Bereitschaft, die Gesetze zu akzeptieren, ist im menschlichen Herzen beschlossen. Das Gesetz ist ja im Herzen aller Menschen und auch Bereitschaft, diesem Gesetz zu folgen. Es genügt, diese Bereitschaft zu praktizieren und dieses Gesetz sozusagen aus dem Herzen sprechen zu lassen, und alles wird von sich aus gut. Denn die Natur, die uns produziert hat, hat in unserem Herzen auch das Gesetz installiert und diesem Gesetz sollen wir folgen und keinen äußeren Gesetz, nur diesem inneren Gesetz, sozusagen dem Gewissen. Das ist eine rousseauistische Position, das ist dieser Diskurs über l'homme naturel, über den ursprünglichen Menschen als Teil der Natur, nicht als Teil der Gesellschaft. Dieser Rousseau, wie wir alle wissen, hat unterschieden zwischen einem natürlichen Menschen als Teil der Natur eben, als ein Lebewesen, und einem zivilisierten Menschen als Teil der Kultur. Für Rousseau, wie auch für die ganze Aufklärung, lebt jeder Mensch in einer Spannung zwischen Natur und Kultur. Und jetzt fragt man sich, was soll man dabei wählen? Ja, was ist für den Menschen wichtiger? Rousseau war der Erste, der diese Frage sehr zugespitzt. Das war allerdings für die klassische Aufklärung nicht so typisch. Nicht für Voltaire und Diderot, denn sie haben immer gesprochen über Natur und Sitten. Und haben gesagt, Voltaire, ja, das ist eine typische Figur für ihn, ein Volk von guter Natur und mit guten Sitten. Ja, oder der Mensch von der guten Natur und guten Sitten. Das heißt, für die klassische Aufklärung war wichtig eine Kombination aus einer guten Rasse, ja, sagen wir, und guter Erziehung. Wenn sie in einer Person und in einem Volk beide gleichzeitig wirken, dann ist dieses Volk gut. Dieses Volk aber kann man nicht, oder kein Volk und auch kein Menschen, kann man dazu zwingen, und das ist sozusagen der typische Einwand gegen die Tyrannie, ja, gegen die Tyrannei und gegen den Despotismus, man kann den Menschen nicht zwingen, gut zu sein. Ja, das war zunächst einmal die aufklärerische Position. Und die übernimmt jetzt zunächst einmal das Saat. Ja, also sowohl Christentum wie auch Despotie, königliche Despotie, die haben versucht, mit äußeren Methoden, durch den Zwang, durch den politischen Zwang, den Menschen zu erziehen und ihn dazu zu zwingen, gut zu sein. Das geht nicht. Das ist die erste Phase der Aufklärung. Man muss von sich aus gut sein und gut zu handeln. Und gut zu sein bedeutet erstens, guter Rasse zu sein, also in diesem Sinne kein Jude, und zweitens, gut erzogen zu sein, in der richtigen Position erzogen zu sein. Damit hat man auch verbunden eine gewisse Vorstellung von Eigentum und Familie. Ja? Arme Menschen können nicht gut sein. Das war auch charakteristisch klassische aufklärerische Position. Denn der Mensch, der in Armut erzogen ist, in Armut lebt, lebt nicht richtig. Er hat nicht die Würde, er hat nicht die Haltung, er hat nicht die richtige Erziehung und er ist neidisch. Das Gefühl, sozusagen unterdrückt zu sein, niedriger gestellt zu sein, wenig Geld zu haben, verdirbt den Charakter. Und das ist der Grund, warum die Aufklärer immer dagegen waren, den Armen auch zum Beispiel Stimmrecht zu geben, bei den Wahlen Wahlrecht zu stellen. Und sie haben gemeint, die Armen werden vom Neid geleitet und von der schlechten Erziehung und von Leidenschaften, die sozusagen im Armut und durch die Armut blühen. Noch derjenige, der, die Aristokraten sind auch nicht gut, ja? Weil und am besten haben sie auch kein Wahlrecht, ja? Weil sie verdorben sind durch die ganze Intrige und Despotismus. Also was Voltaire und Diderot anvisiert haben als menschliches Ideal, das war sozusagen die Mittelschicht, das Bürgertum, unabhängig, vermögend, gut erzogen, mit einem Familiensinn, nicht involviert in die aristokratischen Intrigen, auch nicht durch den Neid und schlechte Instinkte getrieben. Und mit genug Zeit und Kraft, um sich zu bilden und aufklären, sozusagen auf der Ebene der Aufklärung zu urteilen. In dieser ersten Phase war also, sah das alles ziemlich vernünftig aus. Und diese erste Phase wiederholt zunächst einmal, nicht wahr? Das Saat. Und kommt sofort in die zweite Phase, in die rousseauistische, also in die Radikalität. Und Rousseau wurde eigentlich abgelehnt, einfach von seinem Kollegen meistens, dafür, dass er diese Einheit der Bildung und der Natur gespalten hat und sehr zugespitzt hat, diese Spannung und diese Kluft zwischen Natur und Kultur und eben gesagt hat, das Einzige, was uns wirklich unsere Sitten und unser Gewissen und unsere Entscheidungen diktiert innerlich, das ist die Natur. Alles, was durch die Kultur kommt, kommt von außen. Und es ist im Grunde egal, ob es Despotismus ist oder Republik, ist das eine gewisse Kultur, ist sie locker oder ist sie streng organisiert und so weiter. Jede Zivilisation, jede Kultur basiert auf Hierarchien, Unterscheidungen, künstlich erzeugten Leidenschaften, bestimmten Systemen des Verhaltens, die sehr problematisch sind, die sehr aufgezwungen sind von außen. Den Menschen sagen, er hat diesen Moment des gesellschaftlichen Zwangs viel, viel weiter verfolgt und bis zum Ende gedacht. In diesem Sinne ist er nicht wahr, der Begründer der modernen Machtanalyse, gesellschaftlichen Machtanalyse, Analyse der Ideologie. Für ihn war alles, was von der Gesellschaft diktiert wird, immer ein Zwang, und einer Machtausübung. Das Einzige, was wirklich bleibt, ist der Mensch als Naturwesen, als Lebewesen, das Leben selbst, also dieser Drang zum Leben und wirklich zu leben, sozusagen diktiert den Menschen alles. Und das ist das Einzige, was der Mensch eigentlich hat. Ja, alles andere ist von oben aufgezogen. Diesen Drang aber haben alle gleichermaßen, Aristokraten und Arme. Etwa. Und so kommt Rousseau zu einem unglaublichen Universalismus. Zu einem Universalismus, den die klassische Aufklärung in dieser Form nie reif hat. Die Natur ist für Rousseau ein Wort der Transzendenz. Das heißt, jede Zivilisation, jede Kultur ist für einen Menschen ein Gefängnis. Ja, wenn man aus dieser Perspektive kommt. Jede Zivilisation, jede Kultur, auch sehr gute Kultur, also gebildete Kultur, entwickelte Kultur, also wunderbare Kultur, ist ein Gefängnis. Weil diese Kultur die Universalität der menschlichen Natur auf eine oder andere Weise unausweichlich begrenzt. Sie zwingt den Menschen, so zu denken und nicht so, sich so zu verhalten und nicht so, sich so zu kleiden und nicht so. Sie zwingt den Menschen ständig zu wählen, eine Variante des Lebens oder präferieren, die andere Variante des Lebens zu vernachlässigen. Sie diktiert diese Wahl direkt oder indirekt mit diesen oder jenen Methoden, durch die Überzeugung oder durch den äußeren Zwang, direkten Zwang, aber sie bringt den Menschen immer dazu, dass er das spezifische wählt, etwas wählt, und alles anders vernachlässigt oder ablehnt. Das heißt, jede Zivilisation ist eine Sünde gegen die Universalität, ursprüngliche Universalität der menschlichen Natur. Die ganze Argumentation von Rousseau ist Argumentation zugunsten eines radikalen Universalismus, der alle religiöse, kulturelle und klassenbestimmte Differenzen transzendiert. Deswegen auch legitimiert Rousseau die Revolte der Armen. Auch eine wichtige Dimension für diese Schrift von Dessart. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite bringt den Menschen dazu, sich von jeder gesellschaftlichen Ordnung zu trennen. Das ist im Grunde die Idee der Revolution. Ja? Das heißt, der Mensch, der rousseauistische Mensch, hat kein Mitleid mit seiner eigenen Kultur. Es tut ihm nicht leid, diese Kultur restlos zu vernichten. Er hat sozusagen keine Sympathie auch für das Gute, was diese Kultur hervorgebracht hat, weil er sieht überall Zwang, Diktatur, Verführung, Perversion. Rousseau sympathisiert mit der Verbrennung der Bibliothek von Alexandria in etwa. Er bringt immer sozusagen seinen Leser auf den Gedanken, auch wenn es so wunderbar ist, auch wenn diese Bücher und diese Bilder und so weiter so wunderbar sind, sie sind eigentlich zu verbrennen und zu vernichten. Und sie sind zu verbrennen und zu vernichten nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie spezifisch sind. Sie sind so, wie sie sind und nicht anders. Und das begrenzt die unbegrenzten Möglichkeiten des Lebens. Das bringt den Menschen so zu leben, nicht anders zu leben. Das schafft eine Kluft innerhalb der menschlichen Natur. Das spaltet den Menschen. Und es ist besser, wenn der Mensch eigentlich sich in dem Sinne befreit, dass er alles zerstört oder sich allem entsagt, was seine Kultur ist. diese Radikalität wird oft übersehen. Ja? Man meint immer, die Aufklärung unterscheidet zwischen Gutem in Kultur und Schlechtem in Kultur. Zwischen Gutem in der Gesellschaft und der Geschichte und Schlechtem. Das ist wirklich für die klassische, für die erste Welle der Aufklärung, wirklich der Fall. Das ist für die zweite Welle, das heißt für Rousseau, Robespierre und so weiter, nicht mehr der Fall. Für sie ist in der Kultur grundsätzlich nichts Gutes. Weil auch das Gute in der Kultur ist ein Gift, ist innerlich vergiftet. Das ist eine Figur, die dann durch die zweite Welle der französischen Aufklärung, die nach wie vor außerhalb Frankreich nie so richtig verstanden wird übrigens, verstanden wurde. Foucault vor allem wird eigentlich nicht so richtig verstanden. Wenn man die amerikanische Rezeption von Foucault'schen Schriften liest, dann liest man immer, es gibt sozusagen einen guten Umgang mit den gesellschaftlichen Werten und einen schlechten Umgang. Es gibt eine gute Machtausübung, also schlechte Machtausübung. Es ist für Foucault nicht der Fall. Für Foucault ist jede Zivilisation unvermeidlich. Für ihn ist die Zivilisation unvermeidlich. Im Unterschied zu Rousseau. Unvermeidlich, aber schlecht. Es gibt keine gute Zivilisation, weil Zivilisation ist immer ein System der Codes und der Formen, die uns aufgezwungen werden. Und ob sie gut sind oder nicht gut sind, es ist egal. Die Tatsache, dass sie aufgezwungen sind und dass wir ihnen folgen müssen, genügt schon, damit wir den Wunsch hätten, das alles in die Luft zu sprengen. Und dieser Wunsch ist ja berechtigt. Schon deswegen. Es genügt. Nun, dieser radikale revolutionäre Impuls übernimmt hier das Saat eigentlich und wiederholt auch weiter in der Schrift. Aber macht eine Wende, und diese Wende ist ja dann interessant, das ist eben diese Knickpunkt. Nämlich, um sozusagen das wirklich strategisch einzuschätzen, was man tut, muss man ganz klar sehen, dass etwas vom klassischen Gedankengut ist bei Rousseau noch da und nicht aufgegeben. Nämlich die Vorstellung, das was universal ist, ist gut und das was partikular ist, ist irgendwie schlecht. Es ist eine sehr fundamentale philosophische, traditionelle Vorstellung, dass es besser ist, universal zu sein, als partikular zu sein. Und so sagt er, die Natur als etwas, was uns eine Universalität verleiht, als etwas, was uns verbindet mit allen anderen Lebewesen, die Natur ist gut und die Zivilisation, die immer partikular ist und immer uns dazu bringt, etwas Besonderes und Spezifisches zu sein und uns unser Universität beraubt, ist schlecht. Das übernimmt, deshalb verändert aber. Zunächst einmal wiederholt er einfach Rousseau und dann sagt eben, wir müssen uns nur wir müssen sozusagen uns nur der Natur unterwerfen und das tun, was uns die Natur diktiert. Das ist dieser russaistische. Und dann fragt er sich, naja, aber wie ist das mit der Natur? Was diktiert sie uns eigentlich? Und er stellt zunächst einmal fest, dass es irgendwie unklar ist. Weil er sagt, die Natur diktiert uns die Tugenden und Verbrechen gleichzeitig. Und so kann man nicht so genau sagen, was die Natur eigentlich von uns will. Zunächst einmal. Weil alles, was wir tun, tun wir durch die Natur. Wenn wir überhaupt etwas tun, aus inneren Impuls ausgehend, dann ist es von Natur diktiert. Und irgendwann sieht es als Verbrechen aus, irgendwann sieht es als Tugend aus. Also kann man die Natur wirklich nicht so genau einschätzen, weil sie von uns lebt. Da wir aber für ein Prinzip haben, alles was von der Natur kommt, ist gut. Und das von der Gesellschaft kommt, ist schlecht, weil Unterdrückung. Müssen wir versuchen, unsere Gesetze so zu organisieren, dass sie die Stimme der Natur nicht verhindern. Also die Gesetze müssen milde sein. Das ist sozusagen die erste Forderung. Sie müssen so milde sein und so eigentlich unbestimmt, dass die Natur tatsächlich die Fähigkeit hat, die menschliche Natur sich zu entfalten, so wie sie ist. Und dann sagt er, die Gesetze sind, also drei Arten, es gibt drei Arten.